Prüfungsfragen in dem anderen Sinn. Nicht im Sinn, dass ich Ihnen jetzt sage, welche Fragen Sie zur Prüfung kommen, sondern Fragen betreffend Prüfung. Am 27. ist um 10 Uhr noch eine normale Vorlesung und um 12 Uhr anschließend gibt es die Prüfung im Hörsaal 2i, die erste schriftliche Prüfung, wenn Sie wollen. Es gibt eine zweite schriftliche Prüfung Anfang März. Diesen Termin habe ich noch nicht festgelegt. Den schreiben wir auf die Wiki-Seite und es gibt ihn auf der Homepage des Institutes. Und ganz allgemein ist die Regelung so, dass man im Semester nachfolgend der Lehrveranstaltung Prüfungen ablegen kann. Wenn Sie bei den beiden schriftlichen Prüfungen keine Zeit haben oder aber auch lieber eine mündliche Prüfung machen, können Sie zu mir in die Sprechstunde kommen. Prüfungsmodalitäten. Ich lege Ihnen vor einen Text mit dazu formulierten Fragen. Dieser Text wird sozusagen ein externer Text sein, eine Textunterlage, die sich mit Themen beschäftigt, die in der Vorlesung behandelt werden und den kommentierend und auf die Fragen eingehend Sie zeigen können, dass Sie etwas, wie man so schon sagt, dass Sie etwas verstanden haben, also von dem, dass Sie wissen, wohin das geht und was die Probleme sind. Meine Auffassung von diesen Lehrveranstaltungen und von der Aufgabe der Philosophie ist die, dass Sie hier nicht deswegen sitzen, um Noten zu bekommen, sondern um Anregungen zu bekommen. Das ist in gewissem Sinn ein bisschen feig, weil die schwierige Aufgabe natürlich auch darin besteht, Ihnen etwas anzubieten, wo Sie echt hineinbeißen müssen, wo Sie lernen müssen, wo Sie Fertigkeiten erwerben, die Sie sonst nicht haben. Also überwachte, genaue, sachliche Instruktionen, das gehört auch, muss auch sein im Rahmen der Philosophie, nimmt auch immer mehr zu, würde ich sagen. Ich nehme mir, da ich auch schon am Ende meiner Karriere bin, die Freiheit heraus, das ein bisschen traditioneller, wie es in der Philosophie meistens gewesen ist, zumindest in meiner Lebenszeit, zu handhaben. Auch wenn man das mit Phrasen beschreiben kann, die mir nicht ganz recht sind, wie zum Beispiel, es geht um Wissen, es geht um Einsicht und nicht um Notengebung, nicht um Eintragungen in bestimmten Dingen. Mir ist auch klar, damit ende ich jetzt meinen kleinen Exkurs schon, mir ist auch klar, dass Sie natürlich sozialisiert und instruiert werden in ein System, in dem es um Eintragungen geht. Führt kein Weg daran vorbei und das ist eine gewisse Spannung. Wir werden leben, damit hoffe ich doch. Ja, machen Sie zu. Sie wissen auch, dass ich mir im Rahmen dieser jetzigen Vorlesung so ein bisschen den Spaß gemacht habe und herausgenommen habe, immer wieder mal anzufangen mit kleinen Nuggets aus dem Alltagsleben und das auch als Gelegenheit genommen habe, ja, hin und wieder ein Kennbild für eine Vorlesung zu machen. Mein Kennbild für die heutige Vorlesung ist das hier oder das hier, das hatte ich schon das letzte Mal. Und dieses Fundstück, mit dem ich beginnen möchte, nehme ich aus dem Guardian Weekly, ein Digest von mehreren Zeitschriften ist, Washington Post, Guardian und Le Monde. Und das ist ein Stück eines Artikels aus Le Monde. Der allgemeine Zusammenhang, das Thema, das ich an der Stelle beleuchten möchte, ist das folgende. Erinnern sich, ich komme im Laufe der Vorlesung dann wieder darauf, dass wir bei Aristoteles waren und bei der Frage, inwiefern, wenn mal eine Handelsgesellschaft, eine sozusagen vorausgesetzte einfache Basic-Gesellschaft in den Bereich des Tausches und des Handels geht, wie dann die Abläufe sind und insbesondere, wie man sich erklärt, dass Geld eine Rolle spielt. Wir haben in der Philosophie vergleichsweise wenig, also ich habe kaum etwas Starkes davon gehört, aber das hängt auch damit zusammen, dass ich sozusagen nicht in der, ja, in der Wirtschaftsphilosophie oder so tätig war. Man hört relativ wenig in der Philosophie, was für eine großartige Erfindung Geld ist, wie toll das eigentlich ist. Man hört in der gewöhnlichen, alltäglichen Darstellung der Errungenschaften der Menschheit, hört man zum Beispiel sehr leicht, wie großartig es ist, dass die Menschheit das Rad erfunden hat. Also das ist etwas, das ist unbestritten und gilt als eine zivilisatorische Errungenschaft erster Ordnung. Es wird sich in der Philosophie eher niemand hinstellen und sagen, dass wir Geld haben, das ist eine ebenso wichtige zivilisatorische Errungenschaft. Es ist aber, also ich habe jetzt hier keinen Vergleichsmaßstab, aber wenn man sich so ein bisschen genauer ansieht, ist das von allerhöchster zivilisatorischer Wichtigkeit und das aufgrund einer Dynamik, der wir in dieser Vorlesung ein bisschen nachzugehen versuchen, nämlich der Dynamik, ich werde heute noch einiges dazu sagen, der Dynamik, die ich das letzte Mal angesprochen habe, als die Jolly Joker Dynamik des Geldes, dass Geld eine sehr interessante doppelte Rolle spielt in unserem Leben, dass wir in der Lage sind, diese Doppelrolle des Geldes umzusetzen in unseren sozialen Beziehungen. Und der Grund, warum Philosophie nicht so gerne von der großartigen Bedeutung des Geldes redet, ist unter anderem darin, liegt unter anderem darin, im gegenwärtigen Zustand, dass diese Doppelrolle des Geldes so atemberaubend erfolgreich gewesen ist, dass sie die Herkunftswerte der Philosophie, erinnern Sie sich an Pythagoras, womit ich begonnen habe, dass sie diese Werte der Philosophie auf eine Art und Weise in den Schatten stellt, der Philosophie von vornherein eine stark defensive Position zumisst. Und diese defensive Position ist bei Aristoteles noch nicht in dieser Weise vorhanden. Ich gehe jetzt doch da kurz noch zu dem Thema von Aristoteles, Aristoteles, richtig, steht ja unter A. Ja, dass ich das letzte Mal schon angesprochen habe, wo ich Ihnen jetzt nur ganz sozusagen kurz die Formel sage, Epistemica caichremata uc heni metretai. Episteme ist das Wissen und das Geld werden nicht in der einen Einheit gemessen miteinander. Das ist quasi ein Kernsatz, den Aristoteles an der Stelle schreibt. In der eudemischen Ethik kommt das vor. Ich komme dann nachher gleich wieder darauf zurück. Und so ein Kernsatz, dass das nicht auf dieselbe Art und Weise gemessen werden kann, ist natürlich sozusagen unterschiedlich schwergewichtig zu nehmen. Man kann das als eine Beobachtung machen. Ich werde jetzt dann gleich ein bisschen was darüber sagen, wie man diesen Satz nehmen kann. Warum ich ihn jetzt hier in Erinnerung rufe, ist, weil es in der gegenwärtigen Defensivposition der Philosophie gegen den Erfolg dieses Wundermittels Geld eine sehr gängige Verwendungsweise dieses Satzes gibt, und das ist das ist unvergleichbar, das ist inkommensurabel, das sind Welten dazwischen, da müssen wir uns abkehren davon. Wir müssen darauf bestehen, dass das miteinander nichts zu tun hat. Und das ist eine, wie gesagt, eine Strategie des Rückzugsgefechtes, das ist eine Strategie des Gräbenaufbauens, gedacht zum Schutz dessen, was als Bedrohung wahrgenommen wird, nämlich dass Geld und Wissen sehr wohl etwas miteinander zu tun haben. Und wir wissen sehr genau, dass dieser Umstand vorhanden ist, dass man also gute Indizien beibringen kann, um plausibel zu machen, dass dieser schöne Satz von Aristoteles nicht so ganz das trifft, wovon wir heute reden können. Und dieses Fundstück, jetzt komme ich darauf zurück, das ich Ihnen anbiete, hat unter anderem den Zweck, Ihnen einen Kontext vor Augen zu führen, in dem diese qualitative Unvereinbarkeit jetzt nicht auftritt als Defensivhaltung der Philosophie, sondern auftritt als etwas in einem Zeitungsartikel, als eine Strategie in einem Zeitungsartikel, als der Bericht einer Wahrnehmung, den dieser Journalist gemacht hat und der, möchte ich natürlich in weiterer Folge sagen, nicht so ganz unplausibel ist und für nachdenkende Menschen einen Einstieg in dieses Problem der Vereinbarkeit von Wissen und Geld geben kann. Also es ist das Ende des Artikels. Man muss dazu sagen, der Artikel beginnt mit einem Bericht, einem Interview mit einem französischen Gärtner, der in Paris angestellt ist, in Bois de Boulogne oder wie immer, der heißt Gribier und der sagt, wie wichtig Bäume sind und für das menschliche Leben ganz allgemein und wie großartig so ein Baum denn sein kann. Also ich nehme es mal gleich voraus, der Gebrauchswert von Bäumen ist ein interessantes Thema. Also Sie, wenn Sie in der Literatur schauen, wenn Sie in Ihren Erholungsgebieten schauen, Sie werden durchaus eigene Erfahrungen damit gemacht haben, dass Sie mit Bäumen was anfangen können und dass das in Ordnung ist, was man mit Bäumen anfängt. Der vorletzte Absatz dieses Artikels switcht drüber und beschreibt etwas über den Tauschwert von Bäumen. Und nicht nur den Tauschwert im Sinn von, wie viel kostet es, dass ich einen Baum kaufe und pflanze oder wie viel muss ich zahlen, damit ich einen Baum umschneiden kann, sondern der Tauschwert im Rahmen wissenschaftlicher Erhebungen eines Forschungsprojektes. Und dieses Forschungsprojekt, damit es schön international ist, ist von einem indischen Ökonomen, Pawan Sukhdev, durchgeführt worden, der sozusagen Mitdirektor der Deutschen Bank in Mumbai ist. Da passt irgendwie schon alles schön globalisiert zusammen. Und der ein Projektleiter für Wissenschaft der Ökosysteme und der Biodiversität ist. Und der hat nun im Oktober 2010 ein Financial Assessment gemacht, hat sozusagen in Geld umgerechnet, wie viel the services rendered by ecosystems. Allein das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, es sind ökologische Systeme. Und diese ökologischen Systeme werden jetzt betrachtet als etwas, was Services, Render Services, also Render Services sind Taxiunternehmen zum Beispiel, Steuerberatungen, das ist der normale Gebrauch von Render Services, natürlich auch McDonald's sozusagen Burgerverkauf, diese Services. Und diese Services werden aber jetzt nicht von Personen, sondern von Ökosystemen angeboten. Und er hat, he calculated the economic value of nature. And it's calculated, and he calculated the nature and its deterioration. Das heißt, was Natur ist. Ich meine, Natur ist tatsächlich eher der gebräuchliche und weniger auffällige Ausdruck für Ökosystem. Nicht? Ökosystem ist die moderne, schon systematisierende Betrachtung dazu und hat 100 Experten verwendet und 3 Jahre lang damit gebraucht und hat herausgerechnet, dass wenn wir die Entwaldung, denn das die Rodung, ja, die Rodung bis 2030 halbieren, dann würde das führen zu vermindertem CO2-Ausstoß und die Kosten der globalen Erwärmung würden 2,6 Trillionen Euro reduziert. Das heißt, an der Stelle haben wir sehr wirtschaftlich argumentierte, mit Kosten-Nutzen-Rechnungen operierende Argumente im Bereich der Investitionen, dessen, was uns das alles kostet, in der Sprache des Geldes für die Folgen bestimmter Tätigkeiten, die in diesem Fall darin bestehen, dass man Ökosysteme nicht ruiniert. Die Folgen insgesamt, man muss sich das ja vorstellen, nicht? Seit wir Satelliten haben, können wir die Erde als Ganzes sehen und in dem Zusammenhang ist die Sicht der Erde als ein natürlich artifizielles, menschliches Gebilde, in dem die Wirtschaft genauso wie die Natur eine Rolle spielen, naheliegend. Wir verlieren 1,3 Trillionen Euro im Jahr durch Erosionen des Bodens und der Küste. Und was er noch dazu sagt, ist, dass wir es, also das steht hier nicht, das steht nur zwischen den Zeilen drinnen, der Grund dafür ist, dass wir diese Services nicht wahrnehmen, dass wir nicht merken, dass das in Wirklichkeit Finanzfaktoren auch sind, die uns hier von der Natur geleistet werden. Diese ganze Betrachtungsweise, ich habe es jetzt schon gesagt, die ist sicherlich wichtig. Das ist ein Punkt, ich will mich jetzt nicht da bewertend darüber aussprechen. Es ist einfach ein Feature von dem, wie wir heute an die Sache herangehen. Und das kommt der letzte Absatz des Ganzen, das ist das Wort des Gärtners, der gerade gesagt hat, dass Bäume in einer sehr nahegehenden Art und Weise wichtig sind. As a gardener, Cribier is concerned about those figures. A tree is invaluable, he said. What we get from trees is priceless. Das heißt, das lässt sich nicht beziffern. Was wir von Bäumen beziehen, passt nicht in den Rahmen einer Studie über das, was kostet uns das, dass wir Bäume abschneiden. Ja?
Das Dilemma dieser Betrachtungsweise ist der unterschiedliche Fokus der Mikroökonomie, die praktisch profitorientiert mit den Kosten arbeitet, und die volkswirtschaftliche, die makroökonomische Sichtweise, die eben diese ganzen sogenannten externen Faktoren, heißt das in der Volkswirtschaft, auch mit beachtet. Also zum Beispiel bei einer Investitionsentscheidung, soll ich eine Autobahn bauen oder eine Schnellstraße, da wird halt argumentiert, ja, was sind die externen Effekte, wie viele Tote gibt es weniger, was kostet ein Menschenleben und so weiter. Nicht? Das ist eine andere Sichtweise.
Ja, das Grundproblem ist meiner Meinung nach das, dass in den traditionellen oder bis heute noch in den Wirtschaftswissenschaften es sogenannte freie Güter gibt, das sind Luft, Wasser, und das wurde immer im Dreck raus, und was damit wird, ist uns wurscht. Ja, also ich meine, bitte, und das, wenn man das rechtzeitig eingesetzt hätte oder dass jeder halt versucht, also so schaut niemand zu, dann schmeißt den Kerik da auf die Straßen, das ist so billiger als die Müllabfuhr. Und der letzte Satz ist ja ungefähr das, man muss kapieren, dass man goldene Äpfel oder
Möhren nicht essen kann. Ich möchte euch zu beiden was sagen. Das mit der Makroökonomie, also mit der Volkswirtschaftslehre, ist genau richtig. Das ist der Grund, warum ich im Weiteren dann über Volkswirtschaft rede. Also es ist nicht einfach nur beliebig. Ich nehme das auch als einen Fokus, um noch einmal sozusagen zu bündeln, was ich tun möchte. Ich sage Ihnen das jetzt hier vielleicht noch zur Übersicht in dem Jänner, was in dem Jänner passieren wird. Ich gehe, nachdem ich über diese Kommensurabilitätsfragen noch etwas geredet habe, gehe ich von Aristoteles zu Adam Smith. Es gibt interessanterweise, also Adam Smith, der Begründer der Volkswirtschaftslehre, und es gibt signifikanter und wichtigerweise einen direkten Bezug zwischen Aristoteles und Adam Smith. Also ich gehe sehr bogenartig über die Geschichte hinweg vor, aber dieser Bezug, dass die moderne Volkswirtschaftslehre aufbaut, ebenfalls auf den Fragen, was ist Geld, wo kommt Geld her, wie gehen wir mit Geld um und welche Konsequenzen ergeben sich daraus, das ist das Erste, was ich machen möchte noch heute. Und dann ist der nächste Schritt, den ich machen möchte, die neueren, also von der die Volkswirtschaftslehre, der Liberalismus und der Neoliberalismus sind ja ein bisschen bekannt, wie das dann sozusagen in gegenwärtige Kapitalismus unterstützende ökonomische Theorien geht. Dann will ich aber noch, und das kommt das nächste Mal deutlicher, dann möchte ich Entwicklungen in der Wirtschaftstheorie Ihnen vor Augen führen. Stichwort ist Wachstumstheorie im Zusammenhang mit Wissensgesellschaft und Informationsangebot. Und diese Entwicklungen zeigen auch innerhalb der ökonomischen Theorie Tendenzen, von dem wegzugehen, was die klassische Ökonomie ist, und die Produktivkraft, um es mal kurz zu sagen, von kognitiver Arbeit mit hineinzunehmen in die wirtschaftlichen Überlegungen mit interessanten Effekten. Das ist nämlich nicht nur so, dass der Faktor ökonomische Produktivkraft von kognitiven Tätigkeiten, dass das quasi korrumpiert die kognitiven Tätigkeiten, sondern es verändert auch den Stil und die Betrachtungsweise der Wirtschaftstheorie. Das geht in beide Richtungen. Das ist etwas, was ich Ihnen ein bisschen mehr zeigen will. Und der Endpunkt, auf den das hinausläuft, da muss ich Sie daran erinnern, was diese Vorlesung dann letztlich bedeutet, nicht? Der Endpunkt ist, dass es diskutierbar wird, dass es wichtig wird, sich Fragen zu stellen, wie die Zugänglichkeit von Ergebnissen kognitiver Arbeit, also Bücher, Habilitationen, Wissenschaft, wie diese Zugänglichkeit im Rahmen dieser Wirtschaftsgleichung, im Rahmen der Frage des Geldes und des Profites sozusagen aufzufassen sind. Ich hätte mir mehr gedacht, dass ich Ihnen auch sozusagen viel mehr Beispiele sage darüber, wie das in Wirklichkeit heute verhandelt wird. In der letzten Stunde, kündige ich schon mal an, komme ich dann noch auf so allgemein interessante Themen wie zum Beispiel das Google Books Agreement. Also, was passiert, wenn Google alles digitalisiert und damit einen Wissensspeicher produziert, den es nie in der Geschichte noch gegeben hat? Wie sieht das im Hinblick auf die Organisation, wie sieht das im Hinblick auf die Finanzen aus? Das ist sozusagen der handgreifliche und fixe Zugang zu Open Access auch in einer Art und Weise, den ich am Ende der Vorlesung noch mal kurz anspreche. Vorher möchte ich Ihnen aber diese wirtschaftlich, sagen wir, einige Grundlinien der wirtschaftlichen Entwicklung dorthin, wo das diskutierbar ist, in sowohl einem philosophischen als auch in einem ökonomischen Zusammenhang zeigen. Darum komme ich also auf die Volkswirtschaft. zu Ihnen, zu der anderen Sache noch. Damit bin ich nicht ganz einverstanden, vielleicht habe ich es nicht richtig gehört. Die Geschichte mit der Preislosigkeit, was ist priceless, ist unbezahlbar, nicht? Ja, Unbezahlbarkeit, das ist nicht eine Frage der Mikroökonomie. Das wollte ich nur sagen.
Das ist Makroökonomie, das habe ich ja.
Okay, ja. Nein, aber die Mikroökonomie ist im Prinzip im selben Schema. Also unbezahlbar, da können wir dann auch gleich weiter drüber reden. Unbezahlbar ist ein sehr, sehr interessanter Begriff. Weil unbezahlbar kann heißen, es ist etwas, was für mich unbezahlbar ist. Leider mit meinem Gehalt ist ein Ferrari unbezahlbar. Ein Ferrari ist leider mit meinem Gehalt für mich nicht bezahlbar. Das ist eine Form von unbezahlbar. Und diese Art von Unbezahlbarkeit, die gehört in die Mikroökonomie. Das ist ganz einfach zum Beispiel eine Frage, wie geht sich das Equilibrium meiner Haushaltsführung aus? Ja? Wenn ich an der Stelle, wenn ich ein bisschen mehr verdiene, kann ich mir ein bisschen mehr leisten, dann ist Bezahlbarkeit eine Kategorie, die ich mir ausreiche, also eine Kategorie, die ausrechenbar ist, kann ich mir das leisten. Das ist der eine Fall von Bezahlbarkeit unter dem Aspekt dessen, dass beim vorhandenen Vermögen das und das leistbar ist oder nicht leistbar ist. Dann gibt es aber einen zweiten Sinn von Unbezahlbarkeit und das ist der Sinn, der hier ganz offensichtlich aufgeführt ist. Und das ist der Sinn von Preise, also bezahlen, kommt an das nicht heran. Es ist einfach eine Kategorie. Das, worüber wir reden, wenn wir darüber reden, was Bäume für uns sind, das lässt sich nicht in Geld ausdrücken. Das wäre sozusagen der Punkt.
Ja, eins, zwei. Dasselbe Problem haben Sie beim Wert eines Menschenlebens.
Absolut. Absolut.
Die Versicherungen
rechnen absolut
mit dem Wert des Menschenlebens.
Absolut.
Der Autobahnbau wird damit gerechnet. Obwohl es eigentlich ethisch gesehen.
Sie haben vollständig recht, das ist genau die Richtung, das ist genau das, was ich sagen will. Und als erstes will ich jetzt nur sagen, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass das unser Zustand ist. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass die Versicherungen, wir hätten keine Versicherungen, keine Lebensversicherungen, wenn wir das nicht haben. Auf der anderen Seite, wenn jemand sagt, ein Leben ist etwas wert, abgesehen davon, ob da jetzt eine Lebensversicherung dahinter steht oder nicht, dann wird man schon sehr hartherzig sein müssen, um zu sagen, ich verstehe nicht, wovon du redest. Ja? Dass mein Leben oder das Leben von jemandem, den ich gerne mag, oder dass das nicht aufzuwiegen ist mit einer Entgeltzahlung oder sowas ähnliches, das ist genauso verständlich. Ja? Und die Frage besteht jetzt darin, was ist das Verhältnis von den beiden? Und das ist einfach einmal nur hingepickt, die Verhältnisfrage.
Das heißt, kann man kurz auf die Formel bringen, Wertschöpfung kontra Werte und langfristige gegen kurzfristige, weil langfristig können Sie sich ja auch einen Ferrari leisten, wenn Sie sich das zusammensparen. Und so ähnlich ist das auch hier gesehen. Den Baum kann man wertschöpfend sehen, man kann ihn auch wertemäßig betrachten. Und es gibt sicher auch noch einen dritten Horizont dazu, den man vielleicht metaphysisch noch betrachten könnte. Und das steht immer im Hinblick. Und da gibt es immer eine kurzfristige und eine langfristige Sache.
Also das, ja?
Ich möchte nur sagen, dass ich diese beiden Wertperspektiven ja gar nicht ausschließe. Das sind beide anthropogenetische Wertperspektiven. Die untere ist vielleicht ästhetischer Natur und die andere ist von instrumenteller Natur. Und ein Mensch kann die auch gleichzeitig vertreten. Das heißt, ich kann den Baum betrachten und ihn genießen, weil er schön ist oder so. Und ich kann ihn umschlagen und heizen und verheizen. Also, solange wir nicht kompletten Perspektivenwechsel machen und diesen untersten Absatz nicht umdeuten, also in so einen intrinsischen Wert von Baum, also wirklich einen objektiv intrinsischen Wert, sind wir immer noch auf derselben menschlichen Perspektivebene. Man kann es jetzt entweder bemessen oder bewerten, egal wie man es nennt.
Ich finde das beides jetzt wichtig.
Wertschöpfen wir eigentlich aus?
Ich versuche nach etwas darauf zu sagen. wenn in dem Moment, in dem ich eine Lebensversicherung habe, bin ich auf beiden Seiten. Schließt sich nicht aus. Das wäre, ich bin nicht geplagt durch innere Zweifel und Widersprüche, dadurch, dass ich glaube, mein Leben ist wichtig, abgesehen vom Geld, und dass ich trotzdem eine Lebensversicherung habe. Das ist sozusagen beides machbar. Und auch Ihr Vorschlag, dass man sagt, das ist ein Kontinuum, das ist eine Frage der Strategie, ist mir plausibel. Es ist aber beides, das möchte ich doch auch sagen, ein wenig harmonisierend. Und die Harmonisierung dieser beiden Beiträge, die da jetzt gekommen sind, ist mir am deutlichsten aufgefallen, wenn Sie sagen Wertschöpfung und Werte. Da kommt zwar beides mal Wert drinnen vor, aber die Implikationen von dem sind an der Stelle ein bisschen verdeckt, sagen wir, dadurch, dass man beides mal Werte sagt. Um es einmal so zu sagen, würde man sagen, um jetzt ein totales Knüllerbeispiel zu nehmen, ich entschuldige mich im Vorhinein dazu, nehme ich sozusagen aus Kriminalfilmen, ja? Wenn jemand sagt, den müssen wir, nicht nur aus Kriminalfilmen, wenn Sie Gomorra von Roberto Saviano lesen, über die italienische Mafia, dann haben Sie massenhaft Beispiele genau dafür. Dieser Typ gehört weg. Wie viel kostet es? Naja, ein bisschen mehr. Oder nicht ein bisschen mehr. Das ist die schöne kontinuierliche Betrachtungsweise. Ja? Die Wertschöpfung besteht darin, dass ein Mensch weniger ist, der mir gefährlich ist. Und der Wert ist der, dass der eine Mensch weniger halt ein menschliches Leben ist. Ja? Und dann kann man mal schauen, wie viele Schulden habe ich als Killer. Und wenn die Schulden größer und größer werden, dann wird die Bedeutung des Wertes dieses Lebens geringer und geringer. Was ich damit sagen will, das sage ich jetzt sozusagen zugegeben einfach drastisch gegen das versöhnlichere Moment, weil wenn man die Sache ein bisschen pusht, ja, wenn man es sozusagen zuspitzt, dann ist es wohl so, dass man auch in Situationen kommt, wo man sagt, das ist inkompatibel. Das tue ich nicht. Eine der simpelsten Sachen, weil ich gerade eine Sendung mit Peter Möschel gemacht habe für nächste Woche Radio Orange, Sie können es auf der philosophischen Audiothek können Sie sehen, ist Korruption. Korruption ist sozusagen ein deutliches Beispiel dafür, dass jemand bestimmte Prinzipien relativiert, Regeln relativiert, also zum Beispiel Geld für etwas annimmt, für seine eigenen Sachen, für die er eigentlich kein Geld annehmen sollte. Und wenn jemand, weil an der Stelle sozusagen die Wertschöpfung und der Wert ist in dem Fall eine intakte öffentliche Verwaltung zum Beispiel. Wir haben ja in Österreich jede Menge von Problemen diesbezüglich. Also eine intakte, transparente öffentliche Verwaltung ist der Wert, und die Wertschöpfung, um es polemisch zu sagen, ist die, aus dieser Situation beziehe ich meinen eigenen Wert, nämlich indem ich was abzweige aus Privatisierungen von Staatsbetrieben und sowas ähnlichem. Und diese Sache, also jetzt, ich würde es mal so sagen, die moralische Empörung, die darin liegt, die dahinter steht, dass man sagt, das ist aber nicht in Ordnung, das darf nicht geschehen. Ja? Diese moralische Empörung finde ich einen interessanten Punkt, und mein Zugang dazu ist aber jetzt zunächst einmal der, ich stelle mich nicht auf die Ebene der Sittenwächter und der moralischen Empörung, weil an der Stelle als Wut, als zum Beispiel als erzürnter Bürger dazustehen, ja, um das an der Stelle zu machen. Das ist eine riesige Frechheit, ist ein Skandal, ich gehe auf die Straße, ich bin wütend darüber, dass das geschieht. Das ist eine Sache, die ist ganz in Ordnung. Für meine Zwecke gehe ich einen Schritt vorher noch an die Sache heran und sage, ist es berechtigt zu sagen, hier gibt es einen Qualitätssprung? Oder, das war sozusagen ein bisschen mein Bedenken in dem, was Sie gesagt haben, oder sind das alles Verläufe? Also diese Geschichte mit den Verläufen schaut so aus, dass man sagt, nach dem bekannten Bonmot, jeder Mensch ist käuflich, es muss nur die Summe stimmen. Nicht? Das wäre die allgemeine Gleichheit, Gleichheit aller Menschen unter dem Geld. Die andere Frage, und diese Frage, Sie haben, glaube ich, sehr richtig darauf hingewiesen, dass da sozusagen auch noch ein metaphysischer Aspekt mit drinnen sein kann. Aber auf diesen metaphysischen Aspekt will ich jetzt mich nicht wirklich beziehen, weil der jede Menge von zusätzlichen Schwierigkeiten bringt. Also zu sagen, das menschliche Leben ist prinzipiell unantastbar und hat keinen Geldwert oder sowas ähnliches, das ist eine ganz eigene Geschichte, auf die man jetzt, das ist nicht meine Story, die ich erzählen möchte. Ich will eigentlich sozusagen für unseren Zweck will ich darauf hinweisen, mehr will ich gar nicht machen, dass hier ein Knick drinnen ist, dass hier zwischen diesen beiden Sachen so aufs erste prima vista ein Knick ist und dass man sehr wohl das sagen kann, was Sie sagen, der Knick ist vertretbar, dieser Knick geht durch uns alle durch. Dass aber in dem Moment, in dem man bedenkenlos in allen Fällen bereit ist, diesen Knick zu relativieren und zu sagen, naja, wenn es sich ein bisschen anders verlagert, dann schaut es halt wiederum anders aus, dass wir dann auch in Bereiche kommen, die bedenklich sind. So viel wollte ich dazu sagen.
Das war meine Frage, das war Wertschöpfung, allein der Begriff der Wertschöpfung hat sich mittlerweile pervertiert.
Okay.
Gut. Wertschöpfung versus Werte. Also ich habe, wenn wir jetzt diesen Bereich nehmen, Technik oder ähnliches, in dem Fall jetzt Geld das Thema, versus Werte, dann stehen wir genau an diesem ethischen Dilemma. Wobei sich wirklich mittlerweile fragt, was ist der Parameter mittlerweile, der Geldwert? Und wenn der Parameter der einzige Wert ist, dann ist aufgrund, was Sie sagten, mit der Korruption eben auch der Demokratiefaktor in Frage gestellt. Das sind die Folgen davon. Aber pervertiert das Wort Werte, weil prinzipiell soll aus dem was wachsen. Mittlerweile, wenn Sie es kurzfristig sehen, bei Bäumen, wächst nichts daraus, wenn wir die roden. Und nicht nur aus dem Problem, dass uns die Kosten langfristig durch die globale Erwärmung, die Folgekosten und die ethischen Themen der Generation danach nicht betreffen, sondern langfristig, wenn ich rode und den Boden völlig der Korrosion freigebe, dann wächst da gar nichts mehr drauf. Aber natürlich ein Förster, der behutsam in seinem Bereich oder der Pacht von einem Waldstück hat, geht er natürlich ganz anders und er muss roden. Man muss auf der anderen Seite wieder das Ganze, das ist Wertschöpfung. Aber der Begriff der Wertschöpfung ist heute kurzfristig gedacht. Wie viel hole ich aus einem Menschen raus? Zwischen 25 und maximal 40 hat er seinen produktivsten Teil. Da soll er 140% geben. Davor und danach ist er nicht mehr die Wertschöpfung. So wird das vom Baum bis zum Menschen aufgenommen. Es ist wirklich eine Frage, wo stehen wir heute, wo sind die Parameter? Und das wollte ich eigentlich mit dem Wort Wertschöpfung versus Werte eigentlich sagen, kurz- und langfristig gesehen.
Ich bin sozusagen als Philosoph auch schon ein bisschen überempfindlich und habe überhört, dass Sie bei dem Terminus Wertschöpfung durchaus dieses korrumpierte Moment, also dieses degenerierte Moment drinnen hatten. Wenn da habe ich nicht so gehört, wenn man das mit dazu nimmt, dann sehe ich es eigentlich auch so, wie Sie.
Das ist eigentlich das Thema, denke
ich
auch.
Ja.
Es kommt ja eigentlich dieser ethische Moment.
So, so ist es.
Würden wir hier vielleicht das nicht diskutieren, das ist sicher diesen Themenrahmen der Korruption auch, wo hört da der Parameter des Geldes auch runterläuft,
unsere Werte. Richtig, ja.
Ja? Ich wollte das ein Stück streichen, was ich damit gesagt habe, und eben diese mikroökonomische Betrachtungsweise ist die dieser Quartalsbilanzen, dieser kurzfristigen Betrachtungsweise, die profitorientierte, die volkswirtschaftliche ist die längere, die am Gemeinwohl orientierte Betrachtungsweise.
So, das meinen Sie jetzt mit der Mikroökonomie, verstehe schon. Ja, genau.
Ja, ist alles okay. Es geht mir irgendwie um die Durchsetzung. Für viele, sagen wir für Ökonomen heute, wenn ich weiß, sehe ich Holz, sehe ich Bettmeter. Das ist die ökonomische Darstellungsweise, die philosophische ist hoffentlich eine andere. Wenn Sie schauen, wie viele Leute Philosophie studieren, wie viel Ökonomie, dann sehe ich keine Chancen für die Zukunft. Ich meine, man muss ja letzten Endes demokratisch durchsetzen. Wir brauchen eine Mehrheit der Leute. Es wird sich kein Politiker finden, der also gegen die Interessen der Massen auftritt, weil dann wird er nicht gewählt und dann gibt es ihn sowieso nicht. Und dort ist das Problem und es kommt dann für mich, wenn man in letzter Konsequenz ein Bildungsproblem.
Also dafür, wie stark man die Übermacht des Geldes einschätzt und wahrscheinlich nicht zu Unrecht, bin nur immer sehr überrascht darüber, wie viele Leute Philosophie studieren. Also wir studieren nicht so viel wie Bildungswissenschaften oder wie internationale Entwicklung, obwohl, internationale Entwicklung sind weniger. Ja? Also die 3600 Studierende Philosophie, die wir an der Universität Wien haben, ist nicht nichts. Ja? Also es ist nicht eine kleine verschwindende Minderheit, sondern es ist schon ein Faktor. Und es kommt darauf an, wie man mit dem Faktor umgeht. Und eine der Absichten, die ich habe, ist mit dem, was Philosophie an der Stelle sozusagen zu bieten hat, nämlich Überlegungen über die Struktur dieser Argumente, Überlegungen darüber, wie geht man um mit Wert aus den verschiedenen Perspektiven, die wir gehabt haben, das sozusagen von der Philosophie her so stark als möglich zu machen, um damit einen Effekt in der öffentlichen Debatte zu haben. Und um eine Sache sozusagen damit reinzunehmen, die Anwesenheit von Wirtschaftsprofessorinnen und Philosophinnen im öffentlichen Diskurs, also oder wirtschaftsmäßig ausgerichteten, philosophisch ausgerichteten Personen im öffentlichen Diskurs, schaut nach wie vor nicht so schlecht aus für die Philosophie. Nicht? Also wenn man jemanden braucht, der bestimmte allgemeine Fragen darstellt, diskutiert, da entsprechend flexibel ist, dann ist philosophisches Potenzial nach wie vor sehr gefragt. Ne? Aber lassen wir das mal.
Okay, wie oft sind Sie im Fernsehen, wie oft ist der Reitl im Fernsehen? Ganz konkret. Also wenn man das so nimmt als Beispiel.
Ja, wie oft ist der Bundeskanzler im Fernsehen?
Ich meine, ich meine nur, bitte nicht gut als Betriebswirtschaftler, ist ja bei der Nationalbank, früher war er bei Dings Uwe holen. Vor jeder Wahl, vor jeder Kleinigkeit.
Also ich kenne einen Philosophen, der ist ungefähr so oft im Fernsehen wie der Reidl. Gut, lassen wir es dabei bewenden. Was ich übrigens in der Logik dessen, was ich hier gesagt habe, ausgesprochen verdienstvoll finde, auch wenn ich nicht seiner Meinung bin, aber das. Gut, ich habe Ihnen hier eine ganze Reihe von Sachen niedergeschrieben, die ich zum Teil das letzte Mal schon gesagt habe und zum Teil heute vielleicht sozusagen noch extra sagen möchte. Das schauen Sie sich an, weil ich möchte heute tatsächlich zum Adam Smith gehen, weil das aber auch beim Adam Smith für mich eine Rolle spielt, sage ich, bevor ich zum Adam Smith komme, nochmal ein bisschen wiederholend etwas über die wertvolle Charakteristik des Geldes und dieses Jolly Joker-Prinzip. Erinnern Sie sich, die Faszination, ich bleibe jetzt einmal nur beim Jolly Joker, wenn Sie ganz einfach der Logik eines Spiels folgen, in dem Jokers vorkommen. Das Fantastische oder das Interessante dabei ist das Folgende. Sie haben ein Spiel. In diesem Spiel gibt es Spielkarten. Die Spielkarten definieren, wenn man das Ganze strukturell betrachtet, im Rahmen der Spielregeln bestimmte Bewegungen, bestimmte Handlungen, die sie im Spiel machen können. Die Spielregeln skizzieren den Rahmen und in dem Rahmen brauchen sie bestimmte Tokens, bestimmte einzeldefinierte Spielkarten, also König, Dame, Bub, Ass, was immer sie haben wollen. Und die Spielregeln sagen ihnen relativ zu diesen ausgezeichneten Spielkarten, was sie mit diesen Karten unter den bestimmten Umständen mit den Partnerinnen machen können. Das ist sozusagen erstes Level. Und nun gibt es eine zusätzliche Regel und diese zusätzliche Regel sagt, es gibt eine Spielkarte und diese eine Spielkarte kann für alle anderen Spielkarten stehen. Die kann sozusagen jede dieser distinkten Regeln erfüllen. Das ist eine, auf der einen Seite ist es eine Regel wie alle anderen Regeln auch. Also die eine Regel ist, was weiß ich, König sticht Bub oder sowas ähnliches. Und dann können Sie als Regel auf derselben Ebene, können Sie zunächst einmal betrachten und wenn Sie da so einen Joker haben, dann können Sie den Joker für jede andere Karte verwenden. Zunächst einmal kommt das harmlos daher als eine weitere Spielregel, die Sie beherrschen können. Wenn Sie sich aber ansehen und genauer überlegen, was ist der Charakter dieser Regel, dann ist der Charakter dieser Regel ist in einer gewissen Weise eine Meta-Regel. Es ist die Meta-Regel über das Verwenden der einzelnen Spielkarten, die Sie hier drinnen haben, nämlich die Meta-Regel, was immer Sie für eine Spielkarte an der Stelle brauchen, den Joker können Sie als solches definieren. Das ist eine interessante Regel bezogen auf alle anderen Spielkarten. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist die faszinierende Geschichte, und das ist sozusagen das Atemberaubende dran, dass Sie damit eine Spielkarte haben, also eine Karte, die ausgeteilt wird, wie alle anderen. Sie kriegen ja keine Meta-Regel in die Hand, sondern Sie kriegen eine Spielkarte. Und diese Spielkarte ist mehr wert als alle anderen Spielkarten. Die sind in derselben Reihe wie alle anderen Spielkarten. Gleichzeitig ist sie mehr wert als alle anderen Spielkarten, weil Sie die Erlaubnis haben, in diesem Spiel diesen Joker für alle anderen Karten einzusetzen. Und das heißt, Sie werden, wenn Sie mehr von diesen Jokers haben, bessere Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Die sind sehr beliebt, normalerweise, diese Jokers. Ja? Aber aufgrund dieser sonderbaren Doppelperspektive, der Perspektive dessen, dass es im Spiel eine normale Rolle spielt und über das Spiel und über die normalen Rollen, die Karten in diesem Spiel spielen, hinausgehen durch diesen Austauschfaktor. Wenn Sie das jetzt umsetzen in den Bereich des Geldes, dann haben Sie einen Hinweis zumindest, eine Möglichkeit, sich zu erklären, woher und worin dieser Erfolg des Geldes besteht. Weil das ist genau das, was Aristoteles und, wie wir sehen werden, auch Adam Smith sagen. Geld ist deswegen derartig effektiv und gefragt, weil es diese Jokerrolle einnimmt, weil es in einem Zusammenhang, in dem man sagen könnte, es gibt Schuster, es gibt Schneiderinnen, es gibt Landwirte, es gibt Architektinnen und alle diese Personen leisten etwas und was sie leisten, muss gegeneinander abgeglichen werden in einer Weise, weil sie in diesem Zusammenhang nun zusätzlich zu Häusern, Schuhen, Kleidern, ein Ding auftritt, ein Batzen Gold, wie man früher gesagt hätte, oder eine Kreditkarte oder sowas ähnliches. Und diese Vorrichtung, dieses Ding, das da zusätzlich zu Häusern und so weiter auftritt, das spielt nun eine ganz bestimmte Rolle. das ist der Siegeszug dieser Rolle, weil das, dieses bestimmte Ding tatsächlich austauschbar ist mit entsprechenden Leistungen, mit entsprechenden Dingen, für die die Restriktionen gelten, die sich halt verbinden mit den einzelnen Gegenständen in der Regel. Und dass Aristoteles sagt, um an das jetzt nochmal zurück, also da war es nicht, das war nochmal Aristoteles aus der nikomachischen Ethik, also vor der eudemischen Ethik, wo Aristoteles also sagt, das Geld stellt also, indem es Dinge wie ein Maß kommensurabel macht, Gleichheit her. Tode nomisma hosper metron symmetra poiesan isatse. Das ist nun der Ausspruch, den man zu dem dazu sehen muss, den ich vorher gesagt habe. Nicht? Ich habe den aus der eudemischen Ethik dargestellt, dass sich Wissen und Geld nicht kommensurabel verhalten. Und das Zweite, was Aristoteles sagt, was sozusagen mehr rezipiert worden ist, ist, dass es diese Kommensurabilität gibt, Symmetron, das gemeinsame Maß, und das gemeinsame Maß ist also das, ist das Geld an der Stelle. Und wie Aristoteles das weiter ausführt, das lohnt sich auch nochmal kurz vor Augen zu führen. Denn weder gäbe es Gemeinschaft, wenn es keinen Austausch gäbe, noch Austausch, wenn es keine Gleichheit gäbe, noch Gleichheit, wenn es keine Kommensurabilität gäbe. Also das sind schon ziemlich elementare und nicht widerlegbare Basics der menschlichen Gesellschaft. Und was er jetzt sagt, ist eine wichtige Qualifikation, die in einer Weise das beides, was wir diskutiert haben, auch zusammennimmt. In Wahrheit allerdings ist es unmöglich, dass Dinge, die so verschieden sind, kommensurabel werden können. Also die Dinge in Wahrheit, was immer das heißt, ja, in Wahrheit sind sie unkommensurabel. Also ich habe dann auf der anderen Seite dann gesagt, Schwimmunterricht und Schwimmunterricht und ein Anzug oder was immer, sind zunächst einmal inkommensurabel. Das sind zwei komplett verschiedene Geschichten. Aber indem wir uns fragen, wie viel kostet der Schwimmunterricht und wie viel kostet der Anzug, machen wir es vergleichbar. Im Hinblick auf das Bedürfnis ist das hinreichend möglich. Das heißt, Leute, bevor sie sich darauf einlassen, endlos zu diskutieren, was jetzt gegen das andere zu tauschen wäre, einigen sich darauf, um ihre beiden Bedürfnisse zu erfüllen, ein Medium zu finden, in dem sich abbilden lässt, in dem sich das abbilden lässt, was eine Austauschmöglichkeit sozusagen ermöglicht. Und das ist das Letzte, was ich dazu sage. Ich habe es Ihnen beim letzten Mal noch gesagt, in Hinsicht auf die Transportfähigkeit eines Aufzugs ist eine Kiste und ein Kleinkind äquivalent im Hinblick darauf. Und die Fragen, die wir jetzt schon diskutiert haben, ergeben sich da natürlich genauso.
Ich würde fragen, wie er zu dem Zeitraumfaktor dabei stand. Weil wenn ich einen Salatkopf morgens auf dem Markt kaufe, ist der teurer, als wenn ich ihn 2 Minuten vor Marktschluss kaufe. Aber wenn ich den Salatkopf in der Zeit kaufe, wo es keinen Salat gibt, ja, an einer Stelle, wo er nicht versteckt, ist er sehr viel teurer. Also Zeitraum war für ihn auch immer ein Thema. Wie sieht er das?
Soweit ich sehe, ist das nicht eingegangen. Das ist nicht eingegangen. Ihre Frage, ja? Ja? Nein. Was Sie fragen, ist er interessanterweise beim Adam Smith.
Der den Fischmarkt.
Ja, Adam Smith Smith hatte, das weiß ich.
Das war, ja, Adam Smith kommt, ja.
Wenn ich immer die Gegensätze
ist klar, ja.
Ja, nein. Zeitraum ist ein sehr wichtiges Thema.
Natürlich, ja.
Aber so ist es gesagt, wenn man so ein wichtiges Thema nimmt wie die Kommensurabilität, habe ich mich nur der Zeitraumbegriff mit drin, den gab es damals wohl auch nicht.
Ja, aber. Man könnte ihn zu verteidigen versuchen, indem man sagt, Kommensurabilität im Hinblick auf Geld heißt ja, dass, sagen wir es mal terminologisch, dass der Gebrauchswert abgebildet werden muss in den Tauschwert und der Gebrauchswert eines Salatkopfes zu Beginn des Tages und zum Ende des Tages für die verkaufende und für die kaufende Person ist ein anderer.
Mir ist klar vorher, dass der Salatkopf am Abend viel günstiger ist als am Morgen. Das wissen der Käufer und der Verkäufer. Wie macht er das mit dem Raumproblem?
Mit dem Raumproblem? Also jetzt haben wir das Zeitproblem. Ja. Und das Raumproblem, worin besteht das?
Muss das auch allen bekannt sein, die in dieser Tauschbörse sind?
Naja, aber sicher, wenn der Verkauf am Rande eines Salatfeldes stattfindet oder aber in einer großen Wohnsiedlung, wo 10 Kilometer weiter keine Gemüsefelder sind, ist auch der Gebrauchswert. Ist auch der Gebrauchswert unterschiedlich, was sich abbildet auf den Geldwert. Nicht?
Also er hat das schon praktisch
gesehen. Ich kann es nicht.
Wir können ja leider nicht sagen.
Also ich habe in meinen, ich bin kein Aristoteles-Experte, würde ich sagen, und davor, also Vorwurf gegen Aristoteles ist oft, dass das eigentlich Gedankenkonstruktionen sind und dass er nicht empirisch davon ausgeht, wie sowas wirklich entstanden ist, sondern dass er sich eine Geschichte macht und diese sozusagen Vorgangsweise, sich eine Urgesellschaft vorzustellen, aus der man das dann deduziert, also das findet sich bei Platon, das findet sich bei Aristoteles und das findet sich allerdings auch bei Adam Smith, dass man zunächst einmal sagt, wir überlegen uns, wie sind die Leute im Urzustand, erinnern sich, sie sind so wie die Huzulen, sie haben Pferde, sie haben Landwirtschaften, kleine Anwesen, Selbstversorger, dann steigt die Produktivität, dann ergibt sich das Problem, ich brauche etwas. Ich habe Ihnen vom Arno Geiger das erzählt, nicht? Haushalte, die noch in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts Brot, Salz und, was war das dritte, gebraucht haben, drei Sachen gebraucht haben und der Rest ist alles zu Hause produziert worden. Also solche Gemeinschaften, die es ja auch gibt, aber die setzt man an als die Basis für die Rekonstruktion dessen, wie es dann zu einem Handel gekommen ist. Ein Einwand gegen Aristoteles, den ich in der Sekundärliteratur gelesen habe, ist eben der, dass man, wenn man es historisch angeht, man es vermutlich umgekehrt nehmen müsste, also nicht die Entstehung des Handels aus der Überproduktion von Selbstversorgern und damit dann das Geld, sondern dass der Handel eigentlich das Erste gewesen wäre. Also Kaufleute, Unternehmer sozusagen, die durch die Gegend gezogen sind und interessante Güter angeboten haben und auf dem Wege des Angebotes dieser Güter sich das Geld entwickelt hätte. Das ist das, was ich entnehme aus dem Literaturstudium, aber das, ja?
Ich glaube auch, dass es in diesen zwei Gesellschaften, das eine die Sesshaften, das andere die Nomaden, und die Nomaden waren, haben diese Händlerfunktion auch gehabt. Und
das wäre wahrscheinlich, das wäre, also da, wenn man die Nomaden hat, dann hat man Raum und Zeit automatisch drinnen, ne? Weil das sind, das wäre dann quasi der Beginn, der Beginn der Werterzeugung besteht dann darin, dass jemand woanders hingeht und das woanders hingehen braucht, ist natürlich auch ein Zeitfaktor und dort etwas anbietet. Das, das wäre ein Modell, das mit der Raum- und Zeitvariabilität von vornherein anfängt. Ne? Aber ich muss im Wesentlichen passen, muss ich sagen, an der Stelle. Gut, jetzt Volkswirtschaftslehre. Adam Smith. Ich gehe mal... was ich da gemacht habe, ist Ihnen wichtige Passagen aus An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, das Standardwerk in der ökonomischen Theorie zu Beginn der Neuzeit, an das, wie Sie vermutlich wissen, Karl Marx auch ganz deutlich angeknüpft hat, kritisch gegen ihn, aber auch aufbauend auf ihn. Und das nun einerseits, also sagen wir mal so, dass eine maßgeblich auch von Aristoteles motivierte Konstruktion des ökonomischen Gefüges in einer frühen neuzeitlichen Situation reflektiert und zur Diskussion stellt. Und diese Rekonstruktion betrifft also jetzt nicht mehr die Personen, die Landwirtschaftsgüter haben und aus der landwirtschaftlichen Überproduktion etwas abgeben und damit auf den Markt gehen, und auf der anderen Seite die Händler, die einen entsprechenden Gewinn dadurch erwirtschaften, dass sie eben Raum und Zeit mit reinnehmen, um das so zu sagen, also die günstigen Bedingungen ausnützen, die es gibt, weil es an bestimmten Stellen Bedarf gibt, Mangel gibt und einen anderen Überfluss, und um diese Sachen, wenn diese Sachen sozusagen ausgeglichen werden, ist es eine Möglichkeit eines Verdienstes, sondern die wirtschaftliche Basis, von der der Adam Smith ausgeht und womit er sich auseinandersetzt, sind die beginnenden Kapitalisten, die nun Grundbesitzer sind. Diese Grundbesitz als eine Form von Investition haben. Das ist sozusagen Land und Kapital, Stock, also schon Geld. Und dann stellt sich die Frage, wie steht das, was Grundbesitzer haben, zu dem, was sie brauchen, damit ihr Besitz produktiv wird, und das ist Arbeit. Und wie ist das Verhältnis von Grundbesitz und Arbeit bei der Erzeugung von Reichtum, Wealth of Nation? Wie wird Reichtum erzeugt in einer Gesellschaft? Das ist eben Volkswirtschaft. Wie erzeugt eine Gesellschaft aufgrund der Eigentumsverhältnisse und der ökonomischen Abläufe Reichtum, der dazu führt, dass in dieser Gesellschaft Wohlbefinden erzeugt wird, also dass es dieser Gesellschaft gut geht und dass sie sich entwickelt. Wie ist das zu konzeptualisieren? Die entscheidende Kategorie haben wir schon eingeführt, und ich führe sie Ihnen hier jetzt noch einmal vor, weil es diese von Aristoteles auch bekannte Kategorie ist. Die zwei Arten von Wert. The word value, it is to be observed, has two different meanings and sometimes expresses the utility of some particular object. Also das, was es mir selbst bedeutet, also nicht, da steht ja nicht ein besonderes Objekt, und dieses besondere Objekt ist aber in Gebrauch, ein Gebrauchswert jeweils für bestimmte Leute, die es beanspruchen, besitzen, sowas ähnliches. Und das ist der Gebrauchswert. Und das andere, and sometimes the power of purchasing other goods, which the possession of that object conveys. Also der Besitz dieses Objektes überträgt, stattet aus mit einer Macht, und diese Macht ist die Macht, andere Güter zu kaufen. Beim Aristoteles, erinnern sich, war das Beispiel der Schuh. Ich kann einen Schuh deswegen wertschätzen, weil ich ihn brauche, um auf die Straße zu gehen. Und ich kann einen Schuh auch wertschätzen, weil ich ihn tauschen kann gegen eine Hose. Die beiden Verwendungen sind auch nach Aristoteles in Ordnung, aber es gibt eine grundsätzlichere Verwendung von den beiden, und die grundsätzlichere Verwendung ist der Gebrauchswert beim Aristoteles. Erinnern sich, wir haben das etwas nachvollzogen, dass Aristoteles zwei Arten von Reichtum kennt. Der eine Reichtum besteht darin, dass man als Vorstand, Vorständin eines Familienzusammenhangs darauf zu achten hat, dass in einem solchen Ensemble, in einem Ensemble der Zusammenarbeit, alle die Personen, die da drinnen sind, die gute Gelegenheiten finden, dass der Haushalt gut bestellt ist, wie es nostalgisch sozusagen heißt. Das heißt, dass genügend Schuhe da sind, dass genügend Betten da sind, dass genügend zum Essen da ist. Das ist die Autarkie eines solchen Haushaltes, und um den geht es in der Ökonomie, in der Haushaltsführung. Und dann gibt es die sozusagen Zusatzwerte, und diese Zusatzwerte betrachten, also wenn man wie die Imelda Marcos 3000 Schuhe sammelt, dann ist das allerdings sozusagen, das ist ein Spleen, ja? Aber wenn das ist offensichtlich eine Entartung, aber es gibt natürlich in dem Moment, in dem man Überproduktion hat und diese Überproduktion umsetzen kann in Geld, gibt es eine Akkumulationstendenz, die über diese Gesetze der ausgewogenen Haushaltsführung hinausgehen, und für den Aristoteles sind das eher Verirrungen. An der Stelle ist die Rolle dessen, was man in Geld umsetzen kann, noch nicht so wichtig geworden. Für den Adam Smith wird das eine viel dringlichere Frage, weil für Adam Smith davon ausgeht, dass da es das Geld jetzt schon mal gibt und da es eine festzustellende Entwicklung gibt, dass Grundbesitz und Geldbesitz Personen in die Lage versetzen, wirtschaftlich produktiv tätig zu werden, ergibt sich für Adam Smith die Frage, wie dieser Gebrauchswert von bestimmten Gegenständen, wie dieser Gebrauchswert zusammenpasst mit dem Tauschwert als Wirtschaftsfaktor. Als Wirtschaftsfaktor in einem, in dem Fall schon nationalstaatlich verfassten Zusammenhang. Und an der Stelle führt der Adam Smith jetzt etwas ein, was beim Aristoteles nicht vorkommt und was in einem gewissen Sinn die Rolle des Geldes als das gemeinsame Maß zunächst einmal in den Hintergrund stellt und relativiert, und das ist die Arbeitstheorie des Wertes. indem er nämlich sagt, es ist nicht wirklich das Geld, was diese Gemeinsamkeit herstellt, sondern worüber diese Gemeinsamkeit geht, ist eigentlich die zu leistende Arbeit in der Produktion der entsprechenden Güter, die dann abgegolten wird in Geld. Also die Zeit und die Energie, die notwendig ist, um ein Haus zu bauen, ist das, wovon auszugehen ist, und das ist zu vergleichen mit der Zeit und Energie, die notwendig ist, um ein Bett zu konstruieren. Also der eigentliche Faktor, um das geht, ist nicht nur das Geld, das ist zu abstrakt. Ja? Man muss ja irgendwie zu einem Geld, man muss zu einer Entscheidung kommen darüber, wie viel Geld äquivalent ist, wie die Proportionen denn stehen. Und die Entscheidung darüber, wie viel Geld da jeweils anzusetzen ist, läuft über den Arbeitseinsatz der bestimmten Personen. Labor, therefore, is the real measure of the exchangeable value of all commodities. Und an der Stelle, ja?
Was versteht er unter Labor? Die rein manuelle Arbeit,
geistige Arbeit ist da ausgeklammert. Welche Arbeit?
Geistige Arbeit.
Geistige Arbeit ist da zunächst mal ausgeklammert. Also ja, genau. Nein, das ist auch ein, danke sehr für den Hinweis, das kann ich jetzt hier gleich direkt verwenden. Wenn wir über die Wachstumstheorie reden, dann wird es zu folgender interessanter Konstellation kommen. Moderne Nationalökonomen gehen an entscheidender Stelle noch immer nach Adam Smith vor und operieren mit Formeln für die Errechnung des Volksvermögens. Und diese Formeln zur Errechnung des Volksvermögens schauen so aus, dass man sagt, es gibt Grundbesitz, es gibt Kapitalinvestitionen, es gibt Arbeitskraft. Und es muss jetzt einen Ausgleich geben zwischen diesen drei Inputs, also die Fabriken, die ich habe, die Aktienmittel, also Geldmittel, die ich investieren kann, und die Personen, die mir aus den Fabriken und aus den Geldmitteln etwas produzieren. Und die Nationalökonomie operiert mit einer Formel Aggregate Production Function heißt das. Und mit dieser Formel versuchen sie zu fassen, was in diesen Volkswirtschaften funktioniert. Und die Wachstumstheorie, auf die ich das nächste Mal dann auch zu sprechen kommen werde, die sagt, die ist jetzt zu einer Folgendes draufgekommen, die hat gesagt, in der Formel fehlt was. In der Formel fehlt was, sie gestattet uns nicht, in Wirklichkeit das zu beschreiben, was heutzutage in Volkswirtschaften funktioniert. Da gibt es ein großes Loch. Sie haben es schon das vorher mal angesprochen, Solo und solche Leute. Und das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, nämlich der Faktor der Innovation, der Faktor dessen, dass sich jemand was einfallen hat lassen, wie man das besser machen kann. Dieser Faktor ist da nicht drinnen in der Aggregate Production Function. Und das ist quasi eine Nachfolge davon, dass das auch beim Adam Smith keine Rolle spielt, weil das auch andere Verhältnisse gewesen sind. Das waren eben die Verhältnisse, in denen es darum gegangen ist, Menschen vorm Verhungern zu retten, bestimmte elementare Güter und Zirkulationen aufzubauen und man an vielen Stellen nicht so sehr in Innovation gegangen ist, sondern sozusagen klassische Mittel verwendet hat. Es ist natürlich, auch wenn im Rückblick sieht man das deutlicher, es war natürlich damals auch schon nicht richtig, die Erfindung der Dampfmaschine zum Beispiel nicht als einen extra Faktor im Wirtschaftsbereich zu akzeptieren. Nicht? Denn dass es jemanden gibt, der auf die Idee gekommen ist, eine Dampfmaschine zu machen, hat natürlich das wirtschaftliche Leben massivst beeinflusst. Und sozusagen die endogene Wachstumstheorie, von der auch schon mal hier die Rede war, die endogene Wachstumstheorie sagt, die Entwicklung der Technik ist nicht etwas, was von außen in die Ökonomie eingreift, sondern das ist ein Faktor in der Ökonomie selber. Das ist aber eine relativ junge Entwicklung. Für die klassische Nationalökonomie gilt es sozusagen, dass es eher die exogene Faktoren, exogene Wachstumstheorie ist. Es wird was übernommen in die Wirtschaft, was halt jemand erfunden hat von woanders. Man weiß nicht recht, woher und wie.
Zur Ehrenleitung von Adam Smith. Adam Smith ist gestorben, wie die Dampfmaschine erfunden wurde. Also er hat es nicht erlebt.
Er hat es nicht erlebt. Gut, ja, genau. Ja. Das wollte ich damit sagen, dass ich gesagt habe, die damalige Situation war die, dass man noch keine großen technischen Mittel gehabt hat, sondern dass man sich gefragt hat, wie akkumuliert man auf der Basis der herkömmlichen Strategien und Techniken. Ne? Gut, hier haben Sie jetzt nochmal also diese zwei Absätze, die lohnt es sich doch sehr genau zu lesen, weil das viel von dem aufnimmt und erläutert und erklärt, was wir jetzt schon besprochen haben. Adam Smith hat auf der einen Seite durchaus auch eine Tendenz, die vergleichbar ist dem aristotelischen, worum es eigentlich geht, ist eine ausgeglichene Haushaltsführung, der Gebrauchswert, in dem eine Sache drinnen ist. Und wie man das beim Adam Smith merkt, ist, dass er an Stellen von einem wirklichen Preis redet, von einem wirklichen Preis, den eine Sache hat. The real price of everything, what everything really costs to the man who wants to acquire it, is the toil and trouble of acquiring it. Das heißt, da ist die Arbeit dahinter, was woran sich das wirklich bemisst, was die Proportionalitäten festlegt, ist die Mühe, die es für jemanden gekostet hat, es zu produzieren, und die Mühe, die sich jemand erspart, wenn er es kauft. Also diese Art von Arbeitssache im Hintergrund. Und wenn man es so sieht, ist es klar, dass das noch in dem Zusammenhang einer geordneten, nicht überdimensionierten, sozusagen aus dem Lot gehenden Geldwirtschaft ist.
Muss man dann im Anschluss sagen, dass nichts mehr einen realen Preis hat, weil man nur das Geld für sich arbeiten lässt und für den Zinsen etwas kauft?
Das ist die andere Seite, genau. Und da, dort kommt er gerade, er kommt sozusagen in einen Zustand, wo man jetzt genau das fragen kann. Wo man genau das fragen kann und muss, was Sie sagen. Also um es nochmal aufzugreifen, wenn man sagt, orientiert an menschlichen Verhaltensweisen, an dieser Art von Haushaltsführung, ist das, worum es in Wirklichkeit geht, diese reale Arbeit. Und wenn man sich jetzt ansieht, wie es in Wirklichkeit funktioniert, wo man nämlich um eine ganz banale Sache zu sagen, wenn Sie heutzutage in den Supermarkt gehen, gibt es eben seit einem oder zwei Jahren die Möglichkeit, dass Sie dort Weintrauben kaufen. Zu jeder Jahreszeit, diese Weintrauben kosten 2 Euro oder sowas, 2,50 Euro das Kilo. Was entspricht welcher realen Arbeit entspricht das? Ich sehe mich nicht durch, muss ich als erstes mal sagen. Nicht? Wenn ich die Raum- und Zeitgebundenheit des Gebrauchswertes nehme, an die ich mich noch erinnern kann, sozusagen im Herbst bei der Lese, wo Leute diese Sachen geerntet haben, wo man es vielleicht aus Italien importiert hat, da war das gerade noch übersichtlich, da konnte man eine Verbindung noch herstellen zwischen dem, was die Toil and Trouble of Acquiring It ist. Die Sachen sind halt dann halb von Krems nach Wien gefahren worden, mit dem Lastwagen dort verkauft worden. Da konnte man bezogen auf den Ort, die Weintrauben in Krems haben zu dem Zeitpunkt sicherlich weniger gekostet, als sie in Wien im Markt gekostet haben. Und die haben im Herbst, hat es überhaupt nur gegeben, sagen wir mal so. Also das konnte man noch verstehen. Heutzutage ist es so, dass das an vielen Stellen einfach komplett untransparent ist, unter welchen Bedingungen welche großen Handelsketten bestimmte Waren von woher holen und welche Preisgestaltung sie haben. Allein schon, ich meine, das Simpelste zu sagen, weil sie Weintrauben billiger anbieten, damit man stattdessen zusätzlich noch das und das kauft. Also an der Stelle weit, weit weg von dieser Definition. Und dann kann man die Frage stellen, die Sie jetzt gerade gestellt haben, dass der wirkliche Preis verloren gegangen ist, wenn man das als den wirklichen Preis betrachtet. Die Schwierigkeit ist nur, dass man natürlich die Gegenfrage stellen kann, was verstehst du unter wirklichem Preis? Ja? Was ist der wirkliche Preis? Also an einem Beispiel zu sagen, das sie direkt betrifft, wo wir interessanterweise im Bildungssektor die Vorkehrungen einer kapitalistischen, eigentlich also einer klassisch kapitalistischen Rechentechnik haben. Es geht um die ECTS-Punkte, nicht? European Credit Transfer System. Das, was Sie bekommen, wenn Sie eine Prüfung machen am 27. Und Sie erfolgreich bestehen um 12 Uhr, in Hörsaal 2i, kleine Klammer, was Sie bekommen, sind ECTS-Punkte. Ja? Und wonach bemessen sich ECTS-Punkte? Nach Adam Smith. Ja, genau. Bemessen sich danach, dass Arbeitszeit eingesetzt wird. Sie brauchen sozusagen für diese Lehrveranstaltung so und so viel Arbeitszeit. Sie können sich meinen Kommentar zu den ECTS-Punkten gut ausrechnen anhand der Praxis, die ich hier verwende. Ja?
Da muss man halt anmerken, dass der Tauschwert von ECTS-Punkten im europäischen Hochschulraum noch gar nicht
vorhanden ist. Absolut, absolut. 25 Stunden, ja. 25 Stunden Arbeitszeit.
Dass ein Student, der rechtzeitig fertig werden will, nie einen Umweg machen will, also nie durchfällt, nie krank wird und so weiter, mehr arbeiten muss als ein Maurer. Mit bis zum fertigen Examen in der Zeit.
Ja, gut, aber da wird es ja, das ist jetzt...
das mit meine ich nur nebenbei.
Ich muss sagen, im Prinzip, als ich das erste Mal gehört und wahrgenommen habe mit den ECTS-Punkten, da steckt schon viel Sinn dahinter. Ja? Und zwar gerade auch im Zusammenhang mit der Arbeitstheorie von Wert. Ja? Es ist, man muss ja immer vergleichen, worauf das geantwortet hat. Ja? Die ECTS-Punkte sind die Reaktion auf eine gewisse Großartigkeitsfantasie der Lehrenden in den Universitäten. Ja? Die sagen, was ihr macht, ist mir ganz egal. Wichtig ist, dass ich hier 2 Stunden stehe, 1,5 Stunden stehe und 1,5 Stunden mein Wissen von mir gebe. Das ist das, wo hier der Wert geschöpft wird. Ja?
Aber muss ich entgegenhalten, dann ist ECTS im Fach Philosophie und vielleicht in vielen Fächern auch gar nicht Adam Smith, weil wir haben ja am Anfang gerade gesagt, dass das Denken ausgeschlossen ist bei seiner Arbeit.
Nein. Da haben Sie nicht recht. Da haben Sie nicht recht. Das ist viel moderner. In der ECTS-Philosophie ist das Denken auch schon ein Produktivfaktor.
Ob ich nachher vielleicht in einer Prüfung nachher 2 Stunden Zeit habe, wenn jemand das volle Zeitvolumen ausnutzt und 2 Stunden 20 Seiten schreibt, in dem nichts steht, oder ob jemand in 10 Minuten das zusammenfasst, das ist nichts mehr.
Das ist ja eher auf Produktivität. Damit haben Sie recht, aber zur Hälfte würde ich sagen, weil tatsächlich die Schwierigkeit natürlich darin besteht, dass wenn Sie am Fließband dieselbe Arbeit produzieren und dieselbe Arbeit für 1 Stunde oder für 2 Stunden produzieren, ist das ein messbarer Unterschied. Und Und dieser messbare Unterschied liegt ganz einfach an der Stoppuhrzeit, ja, an der gemessenen Stoppuhrzeit. Und jetzt ist die Schwierigkeit mit dem ECDS-System, darauf wollte ich hinkommen, zum Teil stimmt das, aber zum anderen Teil stimmt es nicht. Die Schwierigkeit im ECDS-System und nicht nur in der Philosophie ist jetzt die folgende. Auf der einen Seite ist es, glaube ich, richtig zu sagen, die Leistung, an der man das hier messen muss, was in der Hochschullehre produziert wird, ist nicht die Arbeitszeit des Vortragenden, der da 1,5 Stunden steht und die Studierenden sollen dann irgendwie damit zurechtkommen, sondern der Faktor, der eingeht in die Erziehung, ist die Lebenszeit der Studierenden. Also das, würde ich sagen, ist richtig. In Wirklichkeit geht es, wenn es um meine Forschungstätigkeit geht, dann kann ich meine Zeit, meine Forschungstätigkeit, für die Forschungstätigkeit reinnehmen. Aber wenn es um die Lehre geht, dann sollte es eigentlich darum gehen, was Sie für Zeit aufwenden, um das zu rezipieren, was ich Ihnen sage. Das finde ich in Ordnung. Und dass man das sozusagen als, das heißt Studierendenzentriertheit heißt das, nicht? Der zweite Punkt, und an dem Punkt haben Sie den kritischen Punkt genannt, ja? Der zweite Punkt ist der, dass, und da geht es sich dann nicht mehr aus, dass damit es funktioniert, ich davon ausgehen muss, dass Sie alle dieselbe Zeit für dieselben geistigen Leistungen brauchen. Ja? Also, dass das ein Punkt ist, der in Analogie gerechnet wird zur Fließbandarbeit. Ja? Also eine Standard-Fließband-Person. Ja?
Ja, das eine ist praktisch die Informationsverarbeitung, das sind die ECDS, das andere ist das Wissen.
Aber da ist jetzt Ihr Beispiel natürlich gut. Ja? Wenn einer 20 Seiten schreibt und in den 20 Seiten steht nichts drinnen und jemand schreibt eine Seite und die eine Seite ist ausgesprochen, ist das Produkt einer Verarbeitung, ja? Dann ist es praktisch lächerlich, an der Stelle noch zu sagen, der eine hat aber so lange gebraucht, um die 20 Seiten zu schreiben. Und deswegen sind diese 20 Seiten auf jeden Fall dieser und dieser Wert. Und wenn das nur eine halbe Seite ist oder eine Seite ist, dann kann das nicht so viel sein, weil um sie zu schreiben, hat er nicht so viel Zeit gebraucht. Ja? Das passt an dieser Stelle nicht. Also es ist eine Adam Smith-artige Zugangsweise, die aber angesichts der Besonderheiten von kognitiver Arbeit auf eine ziemlich spektakuläre Art und Weise defizitär ist, würde man sagen. Nicht? Es ist sozusagen wirklich sehr oberflächlich. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, es ist ja jetzt im April das absolute Ende von Diplomarbeiten im alten Stil und es gibt eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt gerade noch machen wollen. Und mit welcher Frage kommen Sie zu mir? Eigentlich ziemlich ausnahmslos. Wie lang muss das sein? Ja? Wie lang müssen die Diplomarbeiten sein? Also ganz unabhängig und nicht im Raster der ECDS-Verrechnung sind wir auch an dieser Stelle in einer Spannung drinnen, wo man sagt, naja, wenn ich diese 80 Seiten geschrieben habe, dann machen es die 80 Seiten und nicht das, was in den 80 Seiten drinnen steht. Und ich komme mir immer ein bisschen komisch vor zu sagen, wissen Sie, es macht gar nichts aus, was Sie schreiben, das ist gar nicht wichtig. Wenn es extrem gut und qualitativ hochwertig ist, dann sind 40 Seiten auch genug. Ja? Das traue ich mich schon gar nicht zu sagen, ich gehe dann an der Stelle auch auf die 80 Seiten, weil man diese Form von Einschätzung eben so braucht. Ne?
Sie wollen sagen. Aber ich meine, Sie haben mich fast dorthin gebracht, ob das nicht das Hochschulsystem zumindest bis zum Bachelor wirklich in das Fließbandsystem ausartet oder mündet oder...
Naja, ich glaube diese Veranstaltung noch nicht.
Na, bitte.
Aber das System, ja, also es ist die Frage, ob es sozusagen, wie das System reagiert. Ja. Das kann man letztlich auch nicht wirklich vorhersagen.
Also ich habe immer noch Studenten im 56 und im Lehrer mit 12. Studienrichtung. man merkt schon bei den Studenten meistens überall, bitte sterbt im Betrieb nicht. Ich will jetzt nur wissen, was muss ich zur Prüfung schreiben und ob das gescheit oder blöd ist, ob mich das interessiert oder nicht, ist mir vollkommen wurscht. Ich will den Schein und jetzt die ETCS-Punkte.
Ja, man muss aber dazu sagen, sagen wir, diesen Eindruck, dass die nächste Generation weniger ehrenwert und weniger motiviert ist als meine eigene Generation, das ist schon fast eine normale Sinnestäuschung. Ja? Ist ein gewisser.
Nein, ich will nicht sagen, dass die Nachfolger dümmer sind als man war. Und
ja,
ich kann
das
seit 2000 Jahren durch die Jugend tun. Aber ich meine, ich habe den Eindruck, dass irgendetwas versäumt worden ist. Vor 200 Jahren haben wir eine Schulreform gehabt, weil mit 16 Jahren Mittelschule, dann war das Philosophikum dann, jetzt auf der Uni, und dann hat man die Mittelschule auf 18 Jahre gezogen. Und wahrscheinlich bräuchte man jetzt etwas, was man zwischen Mittelschule und Uni
reinkriegt. College, US Colleges. Ne? Okay, danke fürs nächste Mal.